Seine klare Sommernacht im Jahre 1969, kurz vor 22 Uhr. Wir befinden uns im Manned Spacecraft Center in Houston, Texas in den USA, das sich insgesamt auf einer Größe von 655 Hektar erstreckt. In der NASA-Kommandozentrale herrscht Stille. Nur ein leises Summen der Computer ist zu hören. Die über 100 Männer und Frauen in ihren weißen Laborkitteln stehen schweigend und mit konzentrierten Gesichtern an ihren Arbeitsstationen. Und nicht nur hier in der Kommandozentrale in Texas ist die Anspannung förmlich greifbar. Nein, auf der ganzen Welt fiebern die Menschen vor ihren Fernsehapparaten mit. Was Sie darauf sehen können, sind wackelige, schwarz-weiße Bilder einer Raumkapsel. Darin befinden sich drei Astronauten, deren Namen in die Geschichte eingehen werden. Als das Raumschiff der Apollo 11 Mission die Mondoberfläche erreicht und sich der Landung nähert, herrscht in der Kommandokapsel eine Mischung aus Anspannung, Aufregung und Vorfreude. Die Stimmen der Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins, die über Kommunikationssysteme miteinander verbunden sind, klingen gedämpft, während sie die letzten Vorbereitungen für die Landung treffen. Als das Gefährt an der Mondoberfläche andockt, steigen zwei der Astronauten in die Mondlandefähre. Die Triebwerke des Landemoduls zünden und das Raumschiff sinkt langsam zur staubigen Oberfläche des Mondes. Die Landefähre berührt schließlich sanft den Boden und die ganze Welt hält den Atem an.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Tranquility Base hier. Der Adler ist gelandet. Sind die berühmten Worte von Armstrong, die durch die Funkverbindung mit der Erde übertragen werden. Ein Augenblick der Erleichterung und dann bricht Jubel im Kontrollraum aus. Ingenieure und Wissenschaftler feiern die historische Landung.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Das sagt Armstrong, als er die Leiter hinuntersteigt und zum ersten Mal ein Mensch einen Schritt auf den Mond setzt. Es ist ein Moment, der die Grenzen des Möglichen neu definiert hat und der die Träume von Generationen von Entdeckern und Pionieren verwirklicht. Hallo bei Gestern, Heute, Morgen, einem Podcast der Innovator Sessions und Lookout, dem Wirtschaftsmedium der WKÖ. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und gemeinsam mit euch schaue ich mir alle zwei Wochen eine Innovation unseres Alltags genauer an und verfolge ihre Entwicklung im Laufe der Zeit. Wer hat das Ding eigentlich erfunden? Warum ist es heute noch relevant? Und wie könnte es morgen aussehen? In jeder Folge habe ich einen Gast, der mir dabei hilft, gerade letztere Frage zu beantworten. Nach dem bahnbrechenden Erfolg der Mondlandung begann eine neue Ära der Raumfahrt. Sie war gekennzeichnet durch die Errichtung von Raumstationen, Skylab etwa, eine Weltraumstation der NASA, die sich in einer relativ niedrigen Erdumlaufbahn befand, genauer gesagt in einer Höhe von etwa 435 bis 440 Kilometern über der Erde. Sie wurde von 1973 bis 1974 betrieben und war eine frühe Pionierleistung in diesem Bereich. Und auch deswegen nur ein Jahr lang, weil sie von Anfang an als begrenztes Programm gedacht war. Anschließend kam die russische Mir, die von 1986 bis 2001 im Orbit kreiste. Diese Raumstationen waren mehr als nur Hightech-Schiffe im Weltraum. Sie waren Forschungslabore, in denen Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiteten, um die Geheimnisse des Kosmos zu erforschen. Und ihre Erfolge legten den Grundstein für das größte und ehrgeizigste Projekt der Raumfahrtgeschichte und zwar die Internationale Raumstation ISS. Sie ist seit 1998 kontinuierlich besetzt und hat nicht nur wissenschaftliche Durchbrüche ermöglicht, wie etwa im Bereich biomedizinischer Forschung oder Klimaforschung, sondern sie ist auch ein Beispiel für internationale Zusammenarbeit. Viele Nationen kommen zusammen, um gemeinsame Ziele im Weltraum zu verfolgen. Und dank der Raumfahrt und den wissenschaftlichen Experimenten im All hat sich unser aller Leben ganz schön verändert. So sind zum Beispiel Klettverschluss, Solarzellen oder Herzschrittmacher alles Errungenschaften aus der Raumfahrt. Genauso wie der Strichcode im Supermarkt oder auch der Taschenrechner. Das sind alles sogenannte Spin-offs aus der Raumfahrt. Doch die Entwicklung der Raumfahrt macht auch Rückschläge durch. Im Jahr 1981 startet die NASA das Space Shuttle-Programm. Die Space Shuttles waren nicht nur Raumfahrzeuge, sondern auch wiederverwendbare Raumfähren, die Astronauten und Fracht zur und von der ISS transportierten. Ihr Einsatz versprach eine kostengünstige und regelmäßige Raumfahrt. Doch diese Hoffnungen wurden von zwei verheerenden Unglücken erschüttert. Dem Verlust der Challenger im Jahr 1986, als das Raumschiff etwa 73 Sekunden nach dem Start auseinanderbrach und alle 7 Besatzungsmitglieder ihr Leben verloren. Die Ursache für das Unglück war ein Versagen der Dichtungsringe eines Feststoffboosters, das auf die kalten Temperaturen während des Starts zurückzuführen war. Und das Unglück um die Columbia im Jahr 2003. Als das Space Shuttle am 1. Februar während des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre zerbrach. Auch hier kamen alle 7 Astronauten an Bord ums Leben. Die Ursache für das Unglück war eine Beschädigung der Wärmeisolierung des linken Flügels. Diese Tragödien führten zu einem Nachdenken über die Sicherheit und den Fortschritt der Raumfahrttechnologie und sie zwangen die NASA, das Space Shuttle Programm schließlich im Jahr 2011 einzustellen. Heute hat die Raumfahrt dank der Fortschritte in Technologie, Wissenschaft und internationaler Zusammenarbeit erstaunliche Fortschritte gemacht. Raumsonden wie Voyager 1 und 2 haben wichtige Erkenntnisse über die äußeren Planeten unseres Sonnensystems geliefert und sie senden weiterhin Daten zur Erde, während sie im Moment auf dem Weg sind zu den Grenzen des interstellaren Raums, also des Raums zwischen den Sternen in einer Galaxie. Die Mars Rover, darunter die Missionen Curiosity und Perseverance, haben unsere Nachbarplaneten eingehend untersucht. Und auch die internationale Zusammenarbeit besteht weiter, insbesondere durch die ISS. Sie ermöglicht es Astronauten aus verschiedenen Ländern, gemeinsam im Weltraum zu arbeiten und wichtige wissenschaftliche Experimente durchzuführen. Ein Phänomen unserer Zeit ist außerdem, dass die private Raumfahrt immer stärker wird. Tatsächlich wird sie momentan von den 3 Milliardärsunternehmen dominiert, und zwar Virgin Galactic von Richard Branson, SpaceX von Elon Musk und Blue Origin von Jeff Bezos. Mit dem Raumschiff Dragon 2 führt SpaceX etwas seit 2020 die bemannten Zubringerflüge der NASA zur ISS durch. Also im Moment ist ein privater Zulieferer der einzige, der die ISS versorgt. Und dann gibt es auch noch eine Zunahme touristischer Raumflüge. Die sind allerdings im Moment noch weit davon entfernt, auch für Normalverdienerinnen und Normalverdiener bezahlbar zu sein. Ein wichtiger Punkt der Raumfahrt ist außerdem die Erdbeobachtung, gerade im Hinblick auf die Klimakrise. Sie wird immer wichtiger, damit wir unseren Planeten besser verstehen und Probleme in Bezug auf Umwelt und Gesellschaft angehen können. Und ohne Satelliten ginge auf der Erde auch nicht viel. Man denke nur ans Fernsehen, Wetterberichte oder unsere Telefon- und Handyverbindungen. So kreisen über 7500 Satelliten mit Stichtag 1. Mai 2023 um die Erde. 5100 Stück davon, also rund 70%, gehören Privatunternehmen, Behörden oder dem Militär aus den USA. Was das Weltall angeht, so ist in den USA die Begeisterung für Weltraumaktivitäten traditionell größer als in Europa. Zumindest wenn es um Expansion und Exploration geht. Das NASA-Programm fokussiert sich auf Raumstationen, Mond und Mars. Doch wie steht es um die europäische Raumfahrt? Der Chef der ESA, der Österreicher Josef Aschbacher, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Europa im Weltraum selbstbewusster aufzustellen. Doch wie soll das aussehen und wie wird sich die Nutzung und Erforschung des Weltraums in Zukunft darstellen? Ich habe nachgefragt. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Herr Aschbacher.
Herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
Herr Aschbacher, es heißt, Sie hätten als Siebenjähriger am elterlichen Bergbauernhof in Tirol die Mondlandung gesehen, im Fernsehen, schwarz-weiß, und das hat Ihre Faszination für den Weltraum entwickelt, erzeugt. Leben Sie jetzt als ESA-Generaldirektor Ihren Traum?
Ich lebe absolut meinen Traum aus. Weltraum hat mich wirklich von Kindheit an begeistert. Wie gesagt, ich habe im Fernsehen die Mondlandung miterlebt. Ich muss dazu sagen, die Qualität unseres Fernsehers war sehr, sehr schlecht. Ich habe auf einem Bergbauernhof gewohnt. Die Verbindung zum Hauptmasten war eigentlich sehr schlecht und insofern war das Bild sehr schwarz-weiß gemischt. Also man konnte kaum erkennen, was da passiert, aber es hat natürlich die Neugier erweckt. Habe auch meinen Eltern dann ständig Fragen gestellt, wie kann das sein? Wie kann jemand auf dem Mond spazieren gehen? Das ist unvorstellbar. Als Siebenjähriger, wo man natürlich jeden Abend zum Mond schaut und ihm gute Nacht sagt und plötzlich hört man, dass da oben jemand herumhüpft. Das ist unvorstellbar. Und das hat mich wirklich fasziniert und eigentlich ein ganzes Leben lang bisher begleitet. Und als Student habe ich dann wirklich versucht, all das zu studieren, wo man dem Weltraum näher kommt, und habe dann auch an der Uni in Innsbruck Meteorologie und Geophysik studiert, was eigentlich ein wichtiges Fach hatte, nämlich die Fernerkundung der Erde, das heißt die Satelliten verwendet, um die Erde zu erkunden. Und das hat wirklich mich in den Weltraum gebracht. Und ja, und jetzt bin ich in der Europäischen Weltraumagentur ganz an der Spitze und das ist sicher ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist.
Ich habe ja einen 4-jährigen Sohn, der will unbedingt Astronaut werden. Tatsächlich habe ich den gestrigen Tag damit verbracht, Planeten in seinem Kinderzimmer an die Wand zu kleben. Was könnte ich ihm denn raten für seine Laufbahn?
Machen Sie weiter, Planeten an die Wand zu kleben und ihn da zu begeistern. Das ist wirklich das Beste, was man machen kann. Ich habe auch eine kleine Tochter, die auch sehr weltraumbegeistert ist und verbringe auch meine Wochenenden mit ihr, um durch Bücher zu gehen, um über Astronauten zu sprechen und alles Mögliche zu erklären. Aber es ist wirklich die Begeisterung, gerade in dem jungen Kindheitsalter, die man nie mehr verliert. Und das ist wirklich das Beste, das man machen kann. Was kann man vielleicht noch konkret machen? Man kann natürlich sich informieren. Wir haben ja sehr viel Material auch von Seiten der ESA, das zur Verfügung gestellt werden kann. Es gibt auch Tage der offenen Türen in unseren Zentren. Wir haben ein ganz großes Zentrum in Holland, das nennt sich ESTEC. Da haben wir jedes Jahr im Oktober 2 Tage oder ein Wochenende eigentlich Tag der offenen Tür. Da kommen auch 8.000 bis 10.000 Leute. Da organisieren wir wirklich für Kinder, für Erwachsene einzelne Informationsstände, wo man einfach alles lernen kann. Von Erdbeobachtung über Astronautik wird hier wirklich alles erklärt, und zwar in einfachen Worten.
Ich sehe schon, bei Ihnen geht viel über die Leidenschaft.
Das ist wichtig, ja.
Ja. Kommen wir mal ein bisschen zum Konkreten. Sie haben im vergangenen Jahr beim Weltraumgipfel in Sevilla das Weltraumzeitalter für Europa eingeläutet. Dazu gehört, dass Sie sagen, Sie wollen in Zukunft auf mehr Wettbewerb setzen, um Europa im All voranzubringen. Das bedeutet konkret, Sie wollen, dass private Unternehmen die Entwicklung eines europäischen Raumfahrzeugs übernimmt, das Fracht zur ISS bringen kann und den Bau einer neuen Trägerrakete. Was steht hinter dieser Idee und was erhoffen Sie sich davon?
Ja, Europa ist exzellent, was die Technologie und die Ingenieure betrifft. Ingenieurinnen und Ingenieure sind wirklich, wir haben einige der besten Experten weltweit und da sind wir wirklich ganz vorne mit dabei und haben auch einige große Projekte, die eigentlich weltweit führend sind. Ich nehme das Beispiel Erdbeobachtung, auch Galileo, das Navigationssystem Europas, das wir gebaut haben, ist derzeit das genaueste weltweit, sogar besser, genauer als das amerikanische GPS-System, das ja 20 Jahre vorher bereits entwickelt wurde. Auch in der Weltraumwissenschaft, also wenn wir das Universum, unser Sonnensystem erkunden, haben wir wirklich Satelliten, die einzigartig sind. Ich nenne ein paar Beispiele. Zum Beispiel Euclid haben wir letztes Jahr gestartet. Euclid untersucht Dark Energy, Dark Matter, also dunkle Energie, dunkle Materie. Unvorstellbar eigentlich, dass 95% unseres Universums nicht mit den eigenen Augen sichtbar sind. Das heißt, dieser Satellit erkundet wirklich dieses nicht fassbare, nicht messbare.
Das hat mich umgehaut, als ich das gehört habe, wie wenig wir dann doch wissen, obwohl wir glauben, wir wissen so viel.
Absolut, ja. Wir glauben, alles zu wissen, aber wir wissen ganz, ganz wenig. Und das ist natürlich faszinierend, weil wir jeden Tag was Neues lernen. Also da haben wir Satelliten von der ESA, die wirklich unter den besten weltweit sind. Wir beteiligen uns auch sehr stark am James Webb Space Telescope. Von den 4 Instrumenten kommen 1,5, also 1,5 Instrumente von der ESA beigestellt. Wir haben auch das James Webb Space Telescope mit unserer Ariane 5 Rakete gestartet, ins Weltall gebracht und so weiter. Also wir sind wirklich sehr gut in diesen Bereichen. In anderen Bereichen müssen wir nachholen. Und das ist vor allem die Exploration, also die Erkundung des Mondes, des Mars, aber auch der Raumstation. Wir sind sehr aktiv auf der Raumstation, allerdings viel kleiner, was das Volumen betrifft im Vergleich zur NASA. Allerdings, was wir machen, ist wirklich exzellent, allerdings mit bescheideneren Mitteln. Und da muss Europa einfach aufwachen. Aufwachen in dem Sinne, dass wir stärker investieren müssen, die Exzellenz, die wir haben, einfach bestmöglich einsetzen müssen. Aber auch, und das ist vor allem eine Sorge, die ich als Europäer habe, sicherstellen, dass wir nicht den Anschluss verlieren, aber auch nicht unsere besten Experten aus Europa verlieren. Und genau das ist eigentlich das Herzstück der Entscheidungen in Sevilla, die letzten November getroffen wurden, dass wir anders arbeiten, dass wir schneller arbeiten, dass wir der Industrie wirklich die Initiative geben und deshalb auch sicherstellen, dass wir hier die bestmöglichen technologischen Lösungen konzipieren können. Natürlich von uns vorgegeben als ESA. Wir definieren den Rahmen, wir definieren, was gebraucht wird, auch die Gesamtarchitektur, was wir auf der Raumstation machen, was wir auf dem Mond machen wollen, was wir auf dem Mars machen wollen, aber dann der Industrie die Initiative geben, damit die Industrie dann mit den technisch besten Lösungen zu uns kommt und praktisch Innovation vorantreibt. Also das ist, was dahinter steckt. Ich will ein neues Frachtschiff bauen lassen, von der Industrie initialisiert. Wir wollen, dass wir diese Fracht 2028 bereits auf die Raumstation bringen. Das werden einige Tonnen sein. Wir erwarten etwa 4 Tonnen an Fracht, die nach oben transportiert wird. Das Frachtschiff wird andocken, wird ausladen und wird dann wiederum Fracht zurückbringen auf die Erdoberfläche. Das heißt, es braucht die Wiedereintrittsmöglichkeit oder die Kapazität, dass dieses Frachtschiff, diese Kapsel praktisch wieder eintritt und sicher auf der Erdoberfläche landet. Und das sind ganz wichtige Voraussetzungen natürlich auch für weitere Entwicklungen in der Zukunft, um eventuell, und das braucht natürlich neue Entscheidungen unserer Mitgliedsländer, eventuell auch Astronauten zur Raumstation und wieder zurückbringen zu können. Das heißt, diese Wiedereintrittsfähigkeit, die existiert heute nicht in Europa. Hier verlassen wir uns auf unsere amerikanischen Partner, aber diese Technologie will ich entwickeln. Und durch diese Herausforderung, durch diesen Wettbewerb, den wir in Sevilla beschlossen haben, wollen wir diese Kapazität entwickeln. Ähnlich auch bei den Raketen. Wir haben ja dieses Jahr die Ariane 6 Rakete, die wir starten werden im Sommer diesen Jahres. Ich habe den Zeitrahmen 15. Juni bis 31. Juli vorgegeben, innerhalb dessen wir den Erststart machen werden. Und wir sind am besten Weg, diese Periode auch einzuhalten. Aber ich will bereits jetzt beginnen, die Rakete nach Ariane 6 zu entwickeln. Das wird natürlich in den 30er Jahren sein, wenn die wirklich fliegt. Aber wir wollen stufenweise von kleinen Raketen auf mittlere und dann auf größere uns weiterentwickeln. Und das wird auch mit dem gleichen Prinzip gemacht, einen Wettbewerb ausschreiben, eine sogenannte Launcher Challenge, wo wir die einzelnen Anbieter Europas in den Wettbewerb setzen und wiederum die bestmögliche, innovativste Rakete zu bekommen, die dann sich phasenweise aufbauen kann und zu einem sogenannten Heavy Launcher wird, der dann in der nächsten Dekade fliegen wird.
Apropos SpaceX, wir haben es am Anfang gehört, die Geschichte des ersten Menschen am Mond. 1969 war es soweit. Elon Musk hat angekündigt, dass er im Jahr 2029 zum Mars fliegt. Sie haben mal gesagt, da sind Sie ein bisschen skeptisch, dass das so bald gelingt. Wann wird denn der erste Mensch den Mars betreten?
Ja, das ist eine große Frage, die wir uns alle stellen. Und Sie können sich vorstellen, dass alle Weltraumnationen weltweit, von Japan über Indien, über China, über Amerika und auch hier in Europa darüber diskutiert wird. Aber 2029 ist sehr unwahrscheinlich, weil einfach die Technologie bei weitem noch nicht reif genug ist, um wirklich das zu ermöglichen. Und das ist zum einen die Antriebstechnologie. Momentan dauert ein Flug zum Mars in etwa 6 bis 8 Monate. Es kommt etwas auf die Konstellation zwischen Erde und Mars drauf an, dann landet man auf dem Mars und dann muss man natürlich wieder zurückfliegen und wiederum 6 bis 8 Monate retour zum richtigen Zeitpunkt. Also grob gesprochen dauert eine Mars-Mission heute etwa 2 Jahre hin und retour, wenn man sie durchführen würde. Das heißt, das ist das eine Problem. Das heißt, 2 Jahre lang würden die Astronauten wirklich der kosmischen Strahlung ausgesetzt sein, was natürlich derzeit biologisch, medizinisch sehr schwer zu verantworten ist, weil wir noch nicht die möglichen Mechanismen oder Schutzmechanismen haben, um die Astronauten zu schützen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist wirklich ein technologischer. Der Mars ist natürlich ein komplett unerforschter Planet, relativ wenig erforschter Planet. Es gibt einige Europa natürlich von der NASA, die auf ganz kleinem Gebiet Forschungen betreiben. Aber um hier wirklich Astronauten zu bringen, da braucht man eine Infrastruktur, eine Landeinfrastruktur, einen Landepunkt oder eine Landebahn, je nachdem, mit welcher Art von Rakete man hinfliegt. Man braucht Infrastruktur dann, damit die Rakete auch wieder abheben kann, retour zurückfliegen kann und so weiter und so fort. Das heißt, Treibstoff und auch die Überlebensmöglichkeiten auf dem Mars müssen gegeben sein, also wo der oder die Astronauten sein könnten. Und da ist natürlich noch sehr, sehr viel Arbeit zu machen. Das heißt, das wird sicher noch Dekaden dauern. Also ich gehe mal davon aus, dass selbst wenn wir sehr optimistisch und ambitiös sind, eine Mars-Mission vor den 40er Jahren schwer vorstellbar ist.
Wir haben es vorher schon ungefähr gehört, die ESA, es gibt 2 wichtige Bereiche. Der einerseits ist die Erforschung des Weltalls, des Sonnensystems, des Universums und auf der anderen Seite ist es die Erdbeobachtung. Sie waren vor Ihrer jetzigen Position als Generaldirektor ESA-Direktor für Erdbeobachtung. Wie wichtig ist denn diese Umweltbeobachtung der Erde, auch wenn wir sie jetzt denken in Bezug auf die Klimakrise? Wie relevant ist die Arbeit hier?
Die Arbeit ist enorm wichtig. Wir haben im Budget der ESA etwa 30% unseres Budgets. Wir haben ein Gesamtbudget von 7,8 Milliarden dieses Jahr. Und ungefähr 30% werden für die Erdbeobachtung allokiert. Das heißt, das ist wirklich unser mit Abstand größtes Budget und unser größtes Programm, das wir in der ESA haben. Und warum ist es so wichtig? Es ist, glaube ich, fair zu behaupten, dass wir ohne Satelliten unser Weltklima und vor allem die Änderungen unseres Planeten schwer vorhersagen könnten. Etwa 70-80% aller Daten, die wir für die Meteorologie, für die Wettervorhersage, aber auch für die Klimavorhersage benötigen, kommen von Satelliten. Das heißt, Satelliten sind essentiell, um unseren Planeten zu beobachten und wirklich das System Erde zu verstehen. Das heißt, die Zusammenhänge zwischen Erdatmosphäre, Landoberfläche, Ozeanen, Polargebieten und wie das gesamte System funktioniert. Um das zu verstehen, auch zu modellieren, braucht man gute Messungen und diese Messungen kommen von Satelliten. Wir haben in Europa ein ganz, ganz tolles System aufgebaut. Das nennt sich Copernicus. Das Copernicus-System besteht aus einigen Satelliten. Insgesamt werden 12 Satellitenfamilien entwickelt. 6 sind bereits im Aufbau. Die zweiten 6 sind die nächste Phase, die derzeit entwickelt wird. Und diese Satelliten messen wirklich die Parameter, die man braucht, um das Klima zu verstehen. Es gibt insgesamt, und das ist von GCOS, Global Climate Observing System, die sogenannten Essential Climate Variables, also die Klimavariablen, die essentiell sind, um das Klima zu verstehen, wie zum Beispiel Lufttemperatur, Abschmelzen von Eis auf Gletschern oder auf Polargebieten, Wasserstand in den Meeren, also Meeresspiegelanstieg, auch die CO2-Konzentration in der Atmosphäre oder andere Konzentrationen von Treibhausgasen. Und diese Klimaparameter, da gibt es insgesamt etwa 50 davon, mehr als die Hälfte davon wird von Satelliten gemessen oder man braucht Satelliten dafür, um sie zu messen, einfach weil sie entweder weit entfernt sind, global so stark variieren und Satelliten wirklich die einzigen Instrumente sind, die sie gut messen können. Das heißt, Satelliten sind essentiell, um das Klima zu verstehen und natürlich auch zu modellieren und deshalb vorhersagen zu können. Das heißt, Klimaforschung ist Satellitenforschung oder Weltraum ist Klimaforschung und insofern ist das wirklich enorm wichtig. Aber die gleichen Weltraum-Satelliten, die auch für die Klimaforschung verwendet werden, werden verwendet für die Landwirtschaft, für Krisenmanagement, für die Überwachung von Überflutungen, für Katastrophenschutz, für viele andere Bereiche. Das heißt, diese Erdbeobachtungssatelliten sind wirklich gut. Und Europa hat hier, dank des Copernicus-Programmes, aber auch der Wissenschaftssatelliten, das weltbeste Programm oder den Goldstandard in der Fernerkundung entwickelt. Da kann Europa sehr stolz sein. Auch Österreich ist unter anderem sehr stark daran beteiligt, die Daten zu nutzen, aber auch die Satelliten zu bauen. Und das ist etwas, wo Europa wirklich durch die ESA-Programme sich an die ganz erste Stelle weltweit gereiht hat.
Wenn ich richtig informiert bin, dann haben Sie den ersten Satelliten weltweit entwickelt. der nur von einer KI gesteuert wird. Jetzt ist das ja schon auch eine Hoffnung der Menschen, zu sagen, die künstliche Intelligenz wird uns dabei helfen, eben Krisen wie ums Klima zu lösen. Was ist Ihre Meinung dazu?
Nee, das ist absolut richtig. Es gibt so viele Daten, die derzeit gemessen werden von unseren Satelliten. Das heißt, es wird ganz einfach jeden Tag schwieriger, diese Fülle von Daten intelligent auszuwerten. Und hier hilft künstliche Intelligenz wirklich, um Signaturen zu erkennen und auch erste Signale zu bestimmen. Und eines dieser ersten Entwicklungen oder Ideen, die ich mitgenommen habe, ist, dass man ganz einfach einmal die künstliche Intelligenz mit Satelliten kombinieren könnte. Und wir haben damals, das war etwas ganz Neues zu der Zeit, das war 2017, als ich das angekündigt habe, habe ich einen Computer-Chip für künstliche Intelligenz auf Amazon gekauft, den man um $70 kaufen konnte. Wir haben den so adaptiert, damit er im Weltraum fliegen kann, auch getestet gegen Weltraumstrahlung, haben natürlich das gesamte Machine Learning so adaptiert, dass man diesen Chip auch verwenden kann, um im Weltraum die künstliche Intelligenz anzuwenden und dann im Weltraum zu entscheiden, aufgrund der Messungen des Satelliten, an den der Chip gekoppelt war, zu entscheiden, ob wir bewölkte oder wolkenfreie Gebiete haben. Und wir haben dann nur die wolkenfreien Gebiete heruntergespielt auf der Erdoberfläche und praktisch die Hälfte der Datenmengen, die gemessen wurden, konnten wir wegwerfen, also im Weltall wegwerfen und nicht auf der Erdoberfläche. Und insofern sind unsere Messungen viel effizienter geworden. Aber das war nur ein Beispiel. Das war damals der erste künstliche Intelligenz-Chip, der am Satelliten angewendet wurde. Heute gibt es einige davon, die das mittlerweile dupliziert haben und in größerem Ausmaß anwenden, auch hier bei uns in der ESA, aber auch in Amerika. Und das ist ja wirklich etwas, wo künstliche Intelligenz ganz praktisch eingesetzt werden kann, um Daten auszuwerten, frühe Signaturen zu erkennen und die dann wirklich ganz platziert so einzusetzen, wo sie gebraucht werden.
Eine der nächsten großen Wissenschaftsmissionen der ESA, die Weltraumantenne, wenn ich das so flapsig nennen darf, LISA, hat gerade ihr Go erhalten. Was sind denn aus Ihrer Sicht momentan so die drei aufregendsten, innovativsten Erfindungen der ESA?
Oh, es gibt jeden Tag was Neues, das wir entdecken und auch publizieren. LISA ist sicher eine der unglaublich spannendsten Missionen, wird die einzige Mission sein, die wirklich basierend auf präzisen, äußerst präzisen Lasermessungen zwischen drei Satelliten, die genau platziert werden im Weltraum, die sogenannten Gravitationswellen messen wird. Gravitationswellen sind ja oder entstehen ja zum Beispiel bei der Kollision von schwarzen Löchern, wo dann dieses Raum-Zeit-Gefüge, das Einstein ja schon vor mehr als 100 Jahren beschrieben hat, wo das dann wirklich geändert wird und wo es diesen Ripple-Effekt gibt im Zeitraum-Gefüge. Und LISA wird der erste Satellit sein, der das wirklich mit einer extremen Genauigkeit aus dem Weltraum messen kann. Aber wir haben auch viele andere ganz, ganz tolle Missionen. Ich habe Euclid erwähnt, dass die dunkle Materie, dunkle Energie messen wird. Auf der Erdbeobachtung haben wir gerade die Meteosat dritte Generation gestartet. Es sind fünf Satelliten insgesamt, die gestartet werden. Die Sentinel-Missionen des Copernicus-Programms liefern täglich unheimlich viele Daten aller Plätze unseres Planeten, der Atmosphäre, der Landoberfläche, der Ozeane. Insgesamt werden 350 Terabyte an Daten jeden Tag von unseren Zentren an die Welt gesandt, um diese Satellitenaufnahmen machen zu können. Übrigens, diese Daten werden gratis zur Verfügung gestellt, damit wirklich Wissenschaft und Klimaforschung vorangetrieben werden kann, von allen Aufnahmegebieten unseres Planeten. Wir haben in der Navigation das Galileo-System, das genaueste Signal liefert. Wir haben wirklich ganz tolle Missionen. Wir haben Astronauten. Es ist gerade vor wenigen Tagen Markus Wandt aus der Raumstation zurückgekommen, der erste sogenannte Projektastronaut, der als Teil der Reserveastronauten von mir im November 2022 ausgewählt wurde. Wir haben auch in Österreich eine Reserveastronautin und es gibt wirklich ganz tolle Arbeiten, die hier durchgeführt werden. Astronauten haben natürlich eine ganz wichtige Funktion, nicht nur die Experimente, die sie durchführen, sondern sind auch Botschafter des Weltraums, erklären auch Weltraum sehr gut. Die Carmen Bosnick aus Österreich zum Beispiel tritt auch sehr oft in verschiedenen Foren auf und ist sehr beliebt auch in der Art und Weise, wie sie Weltraum praktisch für ihren Sohn, den vierjährigen Sohn oder auch andere Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stellt. Also es gibt hier wirklich sehr viele Dinge, die wir machen. Und das geht wirklich quer durch unser Spektrum, also von Raketen über Satelliten, über Astronauten, Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation, Sicherheit im Weltraum, Debris, das heißt Weltraumschrott. Also wir arbeiten wirklich in allen Bereichen, um hier ja einfach ganz tolle technologische Lösungen anzubieten und Weltraum voranzutreiben, aber auch zum Nutzen der Menschheit, weil Weltraumtechnologie jeden Tag von jeder Frau, jedem Mann verwendet wird. Und hier stellen wir einfach sicher, dass dieser Lebensstandard, den wir auch haben, durch die Weltraumtechnologie aufrechterhalten werden kann und zur Verfügung gestellt wird.
Was glauben Sie denn, wo wir in 50 Jahren stehen mit der Erforschung des Alls?
In 50 Jahren, da wird sich viel tun. Also da werden wir sicher den Mars erkunden. Natürlich der Mond wird sich als Weltraumwirtschaft entwickeln. Es gibt ja heute bereits ganz konkrete Pläne und Projekte von Firmen in Amerika, in China, in Indien, auch in anderen Ländern, damit sich hier wirklich eine Wirtschaft aufbaut. Das heißt, es werden Bodenschätze vom Mond gewonnen werden. Es wird wahrscheinlich Sauerstoff, Wasserstoff erzeugt werden, aus dem man Treibstoff erzeugen kann, um dann vom Mond aus weiter Richtung Mars und andere Planeten unseres Sonnensystems zu fliegen. Also das heißt, wir werden sicher hier das Universum nicht nur besser verstehen, sondern wirklich nutzen, auch für unsere eigenen Zwecke. Natürlich wird der Weltraum oder die Weltraumtechnologie auch ganz stark und mehr eingesetzt, um unseren eigenen Planeten zu schützen. Wir haben gerade vor einem Jahr ein Projekt eingeleitet, um einen digitalen Zwilling der Erde zu erzeugen, und zwar die Erde so zu simulieren, um einfach abschätzen zu können, wie man bestimmte Parameter bestmöglich beeinflussen kann, damit sie zum Besseren der Menschheit sind. Dieser digitale Zwilling, ich habe Österreich als Pilotprojekt, Pilotland vorgeschlagen, und hier haben wir anhand der Informationen, die wir sowohl auf dem Boden messen, sogenannte In-Situ-Messungen, als auch Weltraummessungen simuliert, wo man bestmöglich die Energiewende vorantreiben kann, wo man am besten Photovoltaik, Windräder und Ähnliches aufstellt, damit sie nicht störend sind, aber trotzdem effizient sind. Und hier gibt es natürlich eine Entscheidungsgrundlage, wo Weltraum auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Also hier gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten, und ich in 50 Jahren, das ist wirklich sehr weit weg, da wird sich sicher sehr viel tun, und Weltraum wird ein integraler Bestandteil der Wirtschaft, der Gesellschaft sein.
Glauben Sie, es gibt noch Leben im Universum?
Es gibt sehr wahrscheinlich Leben, und ich bin ja Wissenschaftler, wie Sie wissen. Wenn man einfach die Wahrscheinlichkeit annimmt, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo anders in diesem riesengroßen Universum Leben existiert, ist sehr, sehr hoch. Auf der anderen Seite, die Wahrscheinlichkeit, dass es genau zu dem gleichen Zeitpunkt, in dem wir jetzt leben, diese Kommunikation möglich ist, ist wiederum sehr gering. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit zu kommunizieren und mit denen auch zu sprechen oder mit denen zu kommunizieren, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Allerdings wird es sehr wahrscheinlich Leben in irgendeiner Form, vielleicht sogar intelligenten Form, irgendwo da draußen geben.
Ein schöner Gedanke. Die zweite Frage, die ich noch habe, apropos Mond. Sie haben angekündigt, Sie wollen noch in diesem Jahrzehnt einen Europäer auf den Mond bringen. Wie weit sind Sie denn hier?
Ja, das ist absolut ein Bestreben, das ich habe. Wir haben ein Abkommen mit der NASA, um unsere europäischen Astronauten mit dem Artemis-Programm zum Gateway, aber auch zum Mond zu bringen. Das heißt, wir haben drei sogenannte Slots bereits zugeteilt bekommen von der NASA, um unsere Astronauten zum Gateway zu fliegen. Das ist Artemis 4 und 5. Und der dritte Slot, der ist noch nicht zugeteilt. Und ich will natürlich, oder ich bin sehr stark dabei, zu verhandeln, dass dieser dritte Slot auch ein Flug auf die Mondoberfläche ist. Der ist noch nicht versprochen, der ist noch nicht ausverhandelt, aber das ist mein Bestreben, und ich arbeite sehr stark an der NASA, dass wir noch in dieser Dekade einen europäischen Astronauten oder Astronautin auf die Mondoberfläche bekommen und der oder diejenige dann den Fußabdruck dort wirklich hinterlassen kann.
Herr Aschbacher, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Herzlichen Dank von meiner Seite.
Das war Gestern, Heute, Morgen, ein Podcast der Innovator Sessions und Lookout, dem Wirtschaftsmedium der WKÖ. Spannende Stories aus Bereichen wie Wirtschaft und Technologie findest du auf lookout.tv. Ideen für eine bessere Zukunft gibt's auf redbulletininnovator.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.